Okay, läuft. Wir sind Prier 12 und aufgehört haben wir in Vers 1. Muss ich hier Prier finden. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es in meiner Bibel ist. Ich habe es heute gesehen. Achso, da ist es. Prier 12, Vers 12. Ja, genau. Letzte Woche hat man die Zucht Gottes, ne? Und wir haben gesehen, dass Zucht, als ein Kind zu züchtigen oder so wie Gott zu uns sagt, ihr seid meine Kinder und ich züchtige euch, ne, weil ich euch lieb habe, dass Zucht Erziehung bedeutet. Ne? Eine Zucht kann auch anders übersetzt werden mit Charakterformen, ne? Mit Belehren, mit Zurechtweisen, mit Leiten und Korrigieren, mit einem Trainieren, ne, zu einem bestimmten Charakter hin, zu einer bestimmten Art Überzeugung oder Weltanschauung oder sonst was, ne? So das, was also alle Eltern machen, die ihre Kinder lieben. So Grenzen setzen und ihnen helfen, gut zu werden, ne? Um richtig zu gehen und sicher zu sein. Und Gott züchtigt uns in seinem Wort, hat er gesagt, O2, züchtigt uns von der Motivation her aus Liebe. Ne? Das haben wir gesehen in Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ne? Also Gottes Motivation, warum man züchtigt, ist, weil er uns liebt. Der Zweck aber für die Züchtigung ist Heiligung. Weil er möchte, dass wir heil werden, gesund werden, in unseren Gedanken, in unserer Seele, in unserem Herzen. Ne? Und dass auch das, wo wir gehen und was wir anfassen, was wir tun, all das, was nach außen kommt, was wir reden und unsere Gedanken und so, möchte auch, dass die heilig sind, heil sind. Ja? Dass sie ein Segen sind und nicht ein Fluch. So, dass sie so von der Liebe her und der Wahrheit motiviert sind, wie bei ihm alles aus Liebe und Wahrheit, von der Liebe und der Wahrheit her motiviert ist. Alles, was Gott macht und denkt und tut. Ja? Weiter geht's. Darum, Vers 12. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Das ist ein bisschen die Präer hier, die sind ja wieder zurück zum alten Bund, zum Gesetz Mose, zum Judentum, zur Religion zurück. Ja. Wieder zu dem Ort, wo der Vorhang hängt, ne, im Allerheiligsten, so wo diese Trennung da ist, ne? Und dieser alte Bund war die Trennung von Mensch und Gott. Der Mensch konnte nicht zu Gott kommen, ne? Der neue Bund ist, da wurde die Trennung weggemacht, ne? Als Jesus am Kreuz starb, ist der Vorhang zerrissen und der Mensch es war nicht mehr der große Gott, sondern der große Gott Papa, ne? So, es war wieder Familie da, ne? Eine Beziehung, Und die Hebräer sind davon abgeirrt, weil es schwer war. Und wenn du jetzt hier mal liest, Nachrichten und so, was gerade abgeht in Nordirak und so weiter, ne, aber auch in anderen Teilen der Welt, so, ne, haben es viele Christen nicht leicht, Jesus zu folgen, ne, so Zeugnis zu sein, zu erzählen oder einfach nur Bibel zu lesen, sich zu treffen in der Gemeinschaft und so wie wir ganz natürlich beten, Musik machen und Gottes Wort studieren. Ne? Sondern die müssen sich verstecken, müssen sich in Kellern treffen. Ne? Oder sind oft allein. Oft gibt es keine Bibeln. So weil die Armee reinkommt und alles raubt und beschlagnahmt und zerstört. Ne? Und da ist es schwerer, dann Jesus nachzufolgen, als wir verwöhnten dicken Deutschen. Ne? Wir sitzen auf unserem Lehrerstuhl und machen Füße hoch. Ne? Wir dürfen uns jeden Tag aussuchen, was wir essen wollen. Auch mein Bauch sagt heute mal Schnitzel. Ne? Morgen, ach, ein schöner Salat wäre mal schön. Ne? Noch ein bisschen Rucola mit rein und noch ein bisschen gemahlener Pfeffer. Ne? Schmeckt besser. Ein paar rote Pfefferkörner noch. Lecker. Ne? Und wenn noch eine Zutat fehlt, na, dann gehe ich nochmal schnell einkaufen. Ne? Uns geht's wirklich gut. Ne? Und da ist es, eigentlich müsste man meinen, nicht schwer, Jesus nachzufolgen. Aber ist nicht so, wissen wir, ne? Manchmal ist gerade das eine größere Versuchung. Jesus nicht nachzufolgen und im Alltag zu leben. Ne? Die Christen hier, Jesus hat gesagt, zu uns auch, auch wenn es jetzt uns gerade in der Gegenwart nicht betrifft, aber er hat gesagt, wer mir nachfolgt, da wird Trennung passieren zwischen Familien. Ne? So, der Vater wird den Sohn hassen oder der Schwiegersohn die Schwiegermutter so, oder was weiß ich, ne? So, Bruder und Schwester oder Mutter und Kind. Und er sagt, das wird passieren. Und du siehst das in den Ländern, wo eine andere Religion herrscht. Ne? So, wer sich da zu Jesus wendet und sagt, Jesus, ich will von neuem geboren werden und ich folge dir nach. Ich bin nicht Christ, sondern ich bin dein. Ich bin des Christus. So, dein Eigentum, dein Schaf und du bist mein Hirte. Ne? Wer das macht, der wird geschlagen oder sogar umgebracht von seinen Familienangehörigen. Und das ist weitaus mehr Druck, als von Fremden misshandelt zu werden für den Glauben. Ne? Und die Leute wollten wieder diesen Frieden. Und das kann ich verstehen. Ne? Das waren gläubige Juden, so die zum Glauben gekommen sind und sie haben sich erinnert, so damals war es besser. Ne? Vor Jesus. So, wir waren alle im gleichen Tempel, wir haben alle zusammen geopfert, wir haben uns alle friedlich getroffen und haben alle zusammen angebetet, sind alle zum Gottesdienst, haben alle unser Lamm gebracht und zusammen geopfert. Und es war Einheit da im Volk. Aber dann kam Jesus und hat diese Spaltung gebracht auf einmal. Ja. So, und so wie, wir werden noch sehen heute, so wie Israel, das von der Sklaverei rausgeführt wurde aus Ägypten, aus der Welt. Und in der Wüste ist und auf einmal laut sagt, damals war alles besser. Ne? Wir hatten Zwiebeln, Knoblauch gab es da. Ne? So, und hier haben wir Manna. Manna früh, Manna spät. Wir nennen es dann nur Manna. Ne? Und Sand. So, und Mose. Und Gesetze. Früher war alles viel einfacher. Wir konnten machen, was wir wollten. Ne? Ne, und so dumm sind wir Menschen, oder? So, das ist eine Verdrehung von Tatsachen. Ne? Gott musste erst das Volk wieder erinnern, wachrütteln, so wie Paulus oder wer auch immer den Hebräerbrief geschrieben hat, das an die Hebräer hier macht. Er rüttelt sie wach und sagt, Leute, so ein, erinnert euch mal, wie es wirklich war vor Jesus. Ne? Ihr wart gefangen in Gesetzen, ihr wart hattet keine Sicherheit, errettet zu sein. So ein, ihr habt zwar viel getan, aber ihr hattet keine Gemeinschaft mit Gott. Ne? So wie Mose das Volk wachgerüttelt hatte und gesagt hat, Leute, erinnert euch mal, ihr wart Sklaven. Ihr hattet gar nichts. Ihr musstet um Essen betteln, obwohl ihr den ganzen Tag gearbeitet habt. Ne? Ihr war galtet als nichts. Der Pharao hat eure Kinder ermordet, weil ihr Vieh seid. Ne? Weil ihr keine Menschen seid in den Augen der Welt, sondern als nichtig erachtet. Ne? Und jetzt seid ihr mit einem lebendigen Gott unterwegs, werdet ernährt jeden Tag. Er behandelt euch nicht als Sklaven, sondern als sein Volk, als sein Eigentum. Und wir haben schon gesehen, dass der Hebräerbrief dreht sich nur um Jesus, Jesus, Jesus. Und er rüttelt wieder wach und sagt, raus aus der Religion und hin zu Jesus wieder. Zu dem lebendigen Gott. Zu dem, der größer ist als Engel, größer ist als Menschen, größer ist als Gebäude und Religionen, so der einzig wahre König, Jesus, der für dich gestorben ist, der dich liebt, dem alles übergeben ist, ne? Der die Macht hat, so der wiederkommt und ein Haus baut für uns da oben, der uns ewiges Leben schenkt. So. Und wir kennen das, wenn wir uns verletzt haben, ne? Bein gebrochen zum Beispiel, so, dann wird es verbunden, ne? Und das tut weh und das dauert eine Zeit, bis es geheilt ist. Ne? So, und wenn der Gips abkommt, nach 6 Wochen oder was weiß ich, wie lange das jetzt dauert, so dann musst du in die Reha, ne? Oder musst zum Physiotherapeuten oder kriegst irgendwelche Sachen gezeigt, was du machen musst, um deine Muskeln wieder zu stärken. Ne? So, weil dein Bein lahm geworden ist, ne? Weil deine Muskeln schwach sind. So, und genauso ist das hier so diese Reha, ne? In die der Schreiber jetzt die Gemeinde bringt. Und er sagt so, darum richtet doch wieder auf die schlaff gewordenen Hände. Ihr habt Jesus, nehmt Jesus. Punkt. Und jetzt kommt die Heilung. Okay? Also richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Und in diese Reha musste ich immer wieder. weil ich ständig falle. Weil, keine Ahnung, wie das passiert, das sind alles nur kleine, winzige Entscheidungen, die ich treffe. Ne? Die fallen überhaupt nicht ins Gewicht oder auf. Aber irgendwie befinde ich mich immer wieder an dem Punkt, wo Gott zu mir kommt und mich anklopft und sagt so, hey, du vergisst mich in all deinem Alltag. Du vergisst mich in all deinem christlichen Leben. So, ne? Du vergisst mich. Du bist gar nicht bei mir. Du bist zwar vielleicht in meinem Namen unterwegs und du denkst an mich und du machst alles so, was man so macht, aber hey, ich sehe dich gar nicht mehr an meinem Tisch. Ich höre dich gar nicht mehr persönlich. So. Du betest zwar, aber ja, du betest halt nicht mir ins Gesicht. Ne? So. Du liest zwar das Wort, ja, und du erfährst über mich und bist interessiert und liebst mich, aber du hörst mir dann gar nicht zu, sondern machst zu. So. Du lässt mir noch nicht mal Luft holen, damit ich was sagen kann. Ne? Und ich sehe das, ich befinde mich dann in meinem Alltag, ne, die manchmal wunderschön sind und voller Frieden, wo gar nicht kein Stress ist und ich Füße hochlegen kann, auch, ne? Es gibt auch solche Alltage, aber es gibt auch einen Alltag, wo Stress ist oder Sorgen oder Nöte, wo man am liebsten sterben will, ne? Oder rennen, soweit es geht, egal wohin. So, ne? So. Und da ist es eben, wo wir in die Reha müssen wieder. Der Geist kommt und der Geist redet und sagt, okay, und jetzt kommen wir zurück zu mir. Das ist dieses Training, was wir brauchen, um stark zu werden. Das ist auch das einzigste Training, was hilft, so um wieder gesund zu werden, wieder Gott nahe zu sein und da zu bleiben. Wir müssen Jesus suchen. Schaut auf mich. Schaut auf das, was droben ist, hat Jesus selbst gesagt. Ne? Vergesst es, was da unten ist. Ich kümmere mich um alles. Aber ihr guckt einfach nur auf mich. So, bleibt an mir kleben, so damit ihr Frucht bringt. Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Jagt dem Frieden nach. So, der Schreiber sagt ja, okay, und jetzt das, was schlaff ist und was müde ist, steh auf und mach was dagegen. Du guckst jetzt wieder auf Jesus, dir ist wieder klar, oh Mann, nee, es geht ja nur mit Jesus und ohne geht's nicht. So, also stehst du auf und fängst an, dein lahmes Bein hinter dir herzuschleifen, aber auf dem geraden Weg, auf seinem Weg. Also hier ein paar praktische Tipps für uns, worauf wir uns konzentrieren sollen, praktisch einfach in unserem Alltag mit Jesus und den Menschen. Ne? Zuallererst jag dem Frieden nach. Und dieses Jagen ist nicht einfach nur suchen, ne, als ob man Pilze sucht. So, und, oh ja, da habe ich einen. So ein Jagen ist, du jagst, um satt zu werden. Du jagst, um zu jagen, musst du dich vorbereiten. Du musst bewaffnet sein, du bist bereit und du musst raus. Ne? Wenn du irgendwas anbaust, bist Bauer oder so, dann hast du dein Feld und da bist du und weiter kommst nicht. Du gehst nach Hause, du bist zu Hause, aber wer Jäger ist, der muss raus. Ne? Und genauso sagt doch hier, nimm's in die Hand, geh, so ein Lauf und geh auf die Jagd. Und wenn du jagen gehst und du suchst Wild, das du schießt, dann guckst du hinter jedem Baum. Du hörst, du bist vorsichtig, ne? So, und du hörst, ob es irgendwo knackt. So, und du selber bist vorsichtig und bist nicht zu laut, ne? So, und du siehst deine Umgebung und du suchst so lange und wenn du das Wild siehst, so dann stürmst nicht drauf los, sondern, ne? So, du gehst weise ran, damit du das Bild hast. Und genauso sagt er hier, so, mit dieser Energie, mit dieser Ernsthaftigkeit jagt dem Frieden nach. Mit jedermann. Und ja, wenn man Single ist und so und Christ und mit Gott unterwegs, mir fiel es super leicht, Frieden nachzujagen. Mit jedermann. So, war kein Ding. Ich habe mich eigentlich mit kaum jemandem gestritten oder gezofft. So, ne? Ich hatte halt meine Zeit für mich dann. Wenn du Single bist, gehst du einfach nach Hause und machst Tür zu, wenn du mal 5 Minuten brauchst, in Ruhe. Ne? So. Aber wenn du in einer Beziehung bist, ne, dann ist das was anderes. Du kannst nicht wegrennen in der Ehe oder in der Gemeinde. Wenn du in der Gemeinde bist und da sind Menschen, so, da sind manchmal Menschen, die einfach Dummes tun. Ne? Gemein sind, obwohl sie es nicht wollen. So. Aber hier steht, wenn es geht, jage dem Frieden nach mit jedermann. Und jage der Heiligung nach ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also ich soll dem Frieden nachjagen und ich merke das manchmal, suche ich nicht den Frieden, sondern ne, so wie in Sprüche steht, so ein ruhiges Wort auf einer harten Rede oder so ähnlich, ne, so ein bewirkt Frieden oder was weiß ich, ne? So ein, aber ein, ich hab's vergessen, aber ein wildes Wort oder ein böses Wort, ein aggressives Wort, so ein, macht's nur noch schlimmer. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. So ein, ist nicht zitiert. Ne? Und ich merke das bei meiner Frau oft so, dass ich ein mildes Wort sagen könnte oder eine milde Reaktion, ne? Aber irgendwie sehe ich meinen Mund und meine Gefühle, wie es sich bewegt und ich einfach irgendwas mit mehr Energie erzähle, ne? So, meinen Standpunkt klar mache, so. Und schon ist der Frieden weg, ne? So, wenn es zurückkommt wieder. Achte den anderen höher als dich selbst, so, ne? So, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, wer Jesus ist. So, zuallererst die Hausgenossen. So, das sind es so wichtig, dass wir Frieden halten, ne? Weil Spaltung ist das Erste, was Satan in eine Beziehung, da zähle ich auch Gemeinde mit rein, oder Ehe, oder Freundschaft, oder was auch immer, ne? Irgendwas, was in seiner Ehre ist, das Erste, was er versucht, ist Spaltung. Aber nicht nur, ich soll dem Frieden nachjagen und ergreifen, sondern ich soll auch der Heiligung nachjagen. Das ist super wichtig. Und was ist Heiligung? Ne? So viele verstehen unter Heiligung irgendwie was keinen Spaß macht oder was Hartes oder ne, Röcke tragen, Kopftücher oder Regeln einhalten ganz stur, nicht mehr lächeln dürfen oder lachen, ne? So, oder nur noch in Gottes Wort zitieren, ne? Und keine eigenen Worte mehr haben dürfen. So, oder nur noch geistliches Reden, ne? Nur noch eine bestimmte Art von Lebensstil, wo man alles rausschmeißt, was irgendwie Spaß macht oder ne? Sonst wie so wird alles halt verteufelt. So, aber so wie die Pharisäer, ne? So, die haben versucht, heilig zu leben und man hat es ihnen angesehen. Aber Jesus sagt, ihr seid tot, ihr seid unheilig, ihr seid Gräber, ihr seid getünchte Wände, ne? Grabsteine. Nee, Heiligung ist was ganz anderes. Heiligung ist, wenn man ein Leben in Jesus hat. Wenn man Jesus nachfolgt. So, wenn man auf ihn sieht. So, wenn man nicht nur den Wunsch hat, sondern auch die Schritte geht, mehr und mehr so zu werden wie er. Das ist Heiligung, ein heiliges Leben. So, wenn man versucht, so zu sich verändern zu lassen von ihm. Ja? Wenn man ihn im Leben reinlässt und mit ihm zusammen ist. So, wenn man seinen Willen tut und gehorsam ist, wenn er redet. So, wenn ich ein Leben wähle ohne ihn, dann werde ich ihn nicht hören. Auch wenn es mir manchmal vielleicht zuvor kommt. Oder wenn er manchmal durch Gnade noch zu mir redet. Aber wenn ich nicht in der Nachfolge bin mit Jesus, täglich mein Kreuz auf mich nehme, mich selbst verleugne, ihm nachfolge auf seinen Weg, seinen Willen suche, nach ihm frage, ne, wenn ich das versäume, weil ich lahm geworden bin, ne, so dann werde ich ihn auch nicht schauen. Da braucht sich niemand zu wundern, dass er Gott nicht mehr hört. So, wer nach unten guckt die ganze Zeit, so, der sieht ja nicht, was oben abgeht. So, ne. Und deswegen müssen wir uns selber aufrappeln. Das liegt an uns. Das kann Gott nicht machen. Das ist eine Sache, die Gott nicht tun kann. Er kann uns nicht heilig machen auf einmal so. Er kann uns nicht auf einmal Liebe geben. So. Das ist Gott unmöglich. Uns Liebe zu geben für ihn. Dass wir ihn auf einmal mehr lieben. Nee, danach müssen wir selber jagen. Liebe ist eine Entscheidung. Ist kein Geschenk. Das ist einfach eine Entscheidung, die man trifft. Von Gott ein Geschenk, klar. Jagt der Heiligung nach. Such sie. Höre. Lausche. Wo Gott ist, so wie er ist, ohne die niemand den Herrn suchen kann. Und Jesus, haben wir Matthäus gesehen, in der Bergpredigt, da sagt uns, was Heiligung ist. Heiligung ist ein reines Herz. Matthäus 5, Vers 8, dann sagt er, glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und das ist doch Heiligung, oder? Wenn ich heilig bin, dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Dann Dann bin ich vergeben und offen und klar vor Gott. Dann lebe ich, ohne mich zu schämen. So, dann lebe ich nicht zweigeteilt oder mit einem harten Herzen, sondern wenn ich reinen Herzens bin, dann bin ich in Gott. Also achte darauf. Geht's weiter um Vers 15? Und jetzt kommen vier Punkte, auf die wir achten müssen. Achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt. Und ich finde das so schön, dass es gleich als nächstes kommt nach der Heiligung. So. Jag der Heiligung nach, aber achte darauf, dass niemand in der Gemeinschaft die Gnade versäumt. Und ich kenne da so viele. Und das ist mir auch schon passiert. So, dass ich nur an die Heiligung denke und ich möchte mehr sein wie Jesus und das ist wichtig und das ist auch gut, aber ne, ich habe mehr und mehr versucht zu sein wie Jesus und habe die Gnade vergessen. Habe vergessen, dass Gott ja weiß, dass ich ein Sünder bin und dass ich selber auch nicht heilig sein kann von mir aus auf Dauer. Ne? Und deswegen, wenn jemand da wieder reinrutscht und auf einmal seinen Blick verliert für Jesus und wieder zu diesem Alten kommt, ne, das ist unsere Aufgabe, nicht des Pastors, sondern der ganzen Gemeinde, zu gucken, wer da verwundet ist und lahm, und dann zu derjenigen oder denjenigen zu gehen. Ich weiß auch nicht warum, aber das schiebt man schnell auf die Leitung oder so, ne? So, na, das muss der Pastor machen. Ich weiß nicht warum, wer bin ich denn? Wir haben die gleiche Autorität bekommen untereinander, ne? Dürfen alles nicht versäumen, sondern müssen nachjagen und darauf achten, dass wir, jeder persönlich, füreinander da ist und sich hingibt. Ich bin nicht wichtiger als ihr, ne? Und ihr auch nicht wichtiger als ich. Ich habe keine Sonderstellung. Ich bin nur der, der halt das Wort lehrt. Und auf den Feind schlägt, wenn man sieht. Und die Herde zusammenhält. Und fragt, wo die Weide ist, wo ich es hinführen soll. Nee, wir müssen das alle. Wir dürfen es nicht versäumen, die Gnade auszusprechen. Für uns selbst, aber auch für den anderen. Wenn jemand sieht, der sich falsch entschieden hat und irgendwie in der Welt gefangen war und verletzt ist, dadurch, dass er oder sie nicht Gottes Weg getan hat und du siehst, dass da Verletzungen sind, so, dann musst du dahin. Weil Gott zeigt es dir gerade in dem Moment so. Und du musst zu derjenigen gehen oder zu demjenigen und erinnern so, hey, es ist Gnade da, komm zurück, guck wieder auf Jesus so, und geh wieder den richtigen Weg. So, und Gott weiß, wo deine Schwächen sind. Und Gott ist fähig dazu, dich zu heilen in dem Bereich. Versäume nicht die Gnade. Und achtet darauf, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Wie wird eine Gemeinde krank? Indem sie die Gnade verlässt. Ne? Weil sie dann auf einmal vergisst, mehr und mehr, dass sie Sünder sind und schwach und abhängig sind von Gott. Und zweite Sache, Bitterkeit. Paulus sagt, das ist eine Pest, ne? Das ist eine Krankheit. Bitterkeit soll überhaupt nicht aufsprießen in unserem Herzen. Soll überhaupt keinen Raum haben. Wut, Zorn, Bitterkeit. Das sind Götzen. Wenn man sich den Gefühlen auf einmal hingibt, mehr und mehr und immer mehr bestimmt wird. Ne? Und auch hier, sagt der Schreiber, diese bittere Wurzel, diese Bitterkeit, wenn du zulässt, verletzt zu sein und bitter zu sein, weil irgendjemand dir auf den Schlips getreten ist, dann, wenn du zulässt, dass das in deinem Herzen größer wird, ne, und das sind besonders die Leute, die immer alles in sich reinfressen, ne, die nicht Jäger sind, sondern eher Sammler, was weiß ich, da sagst du, lass es überhaupt nicht zu, sondern sofort weg damit. Weil es ist eine Wurzelbitterkeit. Und wenn du zulässt, dass die in unserem Herzen wachsen kann, dann kommt eine Frucht da irgendwann raus, eine Pflanze. Und diese Früchte zerstören nicht nur uns selber, sondern sie zerstören auch das Leben anderer. Sie bewegen auch andere dazu, zu sündigen. Und ich kenne das. Bitterkeit ist ich weiß auch nicht warum. Du bist bitter und du gibst dich Bitterkeit hin, ne? Und du frisst es in dich rein und es wächst, ne? Du kriegst es nicht los. Und irgendwann bist du so sauer und so zornig, dass du mit anderen drüber redest und von deiner Bitterkeit abgibst, ne? Von diesen Gedanken, die aus der Bitterkeit herrühren, ne? Aus deiner Verletzung. Und du kannst sehen, wie Spaltung kommt, ne? Ich habe das so oft beobachtet, in mir, aber auch in der Gemeinde an sich, ne? Wir Menschen sind halt schwach und doof. Sehr empfindlich. So, und du siehst auf einmal, wie sich Gruppierungen bilden und die einen sind bitter, und die anderen, die wehren sich gegen diese Bitterkeit. So. Er sagt ihr, achtet drauf, die Gnade nicht zu versäumen, achtet drauf, dass keine Bitterkeit in irgendeinem Herz irgendwie Platz hat. Und drittens, achtet drauf, Vers 16, dass nicht jemand ein Unzüchtiger ist. Unzucht, Sex vor der Ehe, außerhalb der Ehe. Sex ist was Wunderbares und das sollte mit Leidenschaft praktiziert werden. So. Und es ist eine Sache, wie Mann und Frau eine ganz besondere Nähe kriegen, die man sonst zu einem anderen Menschen nicht hat. Ne? So, es ist was, was Heilung bringt manchmal. So, was auch manchmal Probleme löst. Ne? So, aber es ist für den einen Mann und für die eine Frau geschaffen. Ne? Alles außerhalb ist Unzucht. Und Paulus sagt uns, ich weiß jetzt gerade nicht wo, mir fällt es nur gerade ein, pass auf, denn dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und jede Sünde, die du tust, die passiert außerhalb dieses Tempels und verunreinigt außerhalb. Ist befleckt. Aber es kann gewaschen werden. Aber Unzucht befleckt uns innerlich, von innen her. Und ich kenne das, wenn man sich der Unzucht hingibt in Gedanken, das nimmt immer mehr und mehr ein. Es nimmt Platz weg. Aus unserem Herzen. Begehre nicht, was dir nicht gehört. Und zum anderen sagt er, zum vierten, wo wir noch als Gemeinschaft drauf aufpassen müssen, achte drauf, dass kein gottloser Mensch oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erzgebursrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Die vierte Sache. Pass auf, dass du. Lass es einfach liegen. Pass auf, dass du nicht. Dass du auf das Ewige guckst. Dass du nicht dein Erzgeburtsrecht, dein Geburtsrecht, das du durch Jesus hast, dieses neue Leben, das wir empfangen haben, dass du das nicht verkaufst, eintauschst gegen weltliche Sachen, materielle Sachen, die vergehen. Ne? Wir sollen auf das Ewige gucken und dafür uns Schätze sammeln, die nicht verwesen. Ne? Und das ist so ein Riesenproblem auch in meinem Herzen, ne? So, dass hier unten alles so kostbar und wertvoll manchmal scheint. Ne? Aber ich sag dir, nee, dein neues Leben, das du empfangen hast, das koste aus. Und zwar ewig. Sammle Schätze. Sammle gute Früchte. Ne? Nicht so wie Esau, der hat das Leben hier genossen. Ne? Diese Dinge, die vielleicht auch vormachen, aber nur in dieser begrenzten Zeit. Das hat er eingetauscht für ein Linsengericht. Und es ist auch nicht mehr wert als das Lüftchen, das dann da rauskommt danach. Ne? Kaum hast du es genommen und kaum hat es satt gemacht. Ist es spätestens einen Tag später wieder weg und du hast wieder Hunger. Ja. Und es ist zu was geworden, was stinkt und was man dann nicht mal anfassen will. Ja. Nee, wir haben was viel Kostbareres. Eine viel kostbarere Speise, die wir nehmen sollen. Ja. So dieses Manna vom Himmel, dieses lebendige Brot. Schätze, achte drauf, was kostbar ist in deinem Leben. Mehr bedeutet es hier nicht. Achte drauf, wo du wirklich Wert reinlegst, wofür du wirklich lebst, wofür du wirklich dich und deine Ressourcen gibst. Ne? Hat es ewigen Bestand oder ist es nur für hier? Ne? Karriere oder Familie oder Wissen, Hobbys, Leidenschaften, Menschen, Besitz. Und ich muss da denken an Judas, ne? Er hatte alles. Er war mit Jesus, er war sogar ein Jünger, saß am Tisch mit Jesus. Er konnte Jesus beobachten, er konnte die Wunder sehen, er konnte Jesus seine Worte persönlich hören. Oh, ich beneide ihn so. Trotzdem hatte dieses Geburtsrecht, das auch er hätte bekommen können, dieses neue Leben, hat er verkauft für 30 Silberlinge und noch mehr, weil er sich immer was eingesteckt hat nebenbei. Das hat er hat den Luxus dieser Welt hier für wichtiger geachtet als die Welt, die kommt und der Luxus, der da einen erwartet. Und genau das war auch der Begriff, was die Hebräer tun wollten. Sie wollten dieses Erstgeburtsrecht verlassen. Und der Schreiber sagt ja, nee, kommt zurück, haltet doch fest an eurem wirklichen Erbe. Das vergeht nicht, das bleibt ewig. So. Und Judas war auch unter Tränen, oder? Als er gemerkt hat, oh, der Segen ist weg. Ne? Ich habe meinen Segen verkauft. So. Und er hat auch geheult, aber er hat nicht Buße getan. Ne? Er hat sich selbst umgebracht. So. Ja. War auch nur ein Linsenteller. Jetzt geht's schnell, Vers 18. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren könnte, und zu den glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaunen und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührte, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und ich zittere. Ist der alte Bund hier. Der Berg Sinai. Der Berg, an dem das Gott die Gebote gebracht hat. Und die Gesetze. Und den Gottesdienst eingeführt hat. So als der Priester bestimmt hat und eine Ordnung, so ein, als Bild für sich. So, als er sie wirklich zu einer Nation gemacht hat und zu seinem Volk. Und das könnt ihr selber nochmal nachlesen, ich will es jetzt nicht lesen, aber die stehen alle vor dem Berg und noch nicht mal berührt werden darf der Berg, weil Gottes Herrlichkeit da ist. Und das ist so erschreckend und Gott ist dort so, es ist dunkler Himmel, Blitze, Donner, eine Stimme, die Angst macht. Ne? So, und die ganze Erde bebt und die Menschen haben Angst. Das ist Gott, den Gott, den wir so lieben, unser Papa. Ein verzehrendes Feuer werden wir heute noch lesen. In Vers 29. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja. So ein, und der ist groß und gewaltig und die Menschen waren da und sogar Mose, der mit Gott Gemeinschaft hatte, mit Gott geredet hat und Freund Gottes sogar genannt wurde, ne, so selbst er zitterte und hatte Angst vor ihm. Und ja, und zittern und Angst haben musste Mensch, so wenn er nicht zum zweiten Berg kommt, den Berg Zion, so wenn er nicht zu diesem neuen Bund mit Gott geht. So. Und du kannst gucken, welche Religion auch immer, auch die katholische Religion oder Buddhismus, Muslim so, oder, ach, keine Ahnung. Es gibt keine Religion, die wirklich sicher ist. Ich bin errettet, hundertprozentig, ich komme in den Himmel. Alle haben Angst. So, keiner kann sicher sagen, dass er zu Gott kommt und gerecht genug gelebt hat. So. Und deswegen sagt er hier, das ist der erste Berg. Angst vor Gott, Angst vor dem Sterben. Angst vor dem, was kommt, wenn ich tot bin. So. Ist Gott auf meiner Seite oder nicht? Darf ich in den Himmel oder nicht? Habe ich es mir verdient oder nicht? War ich gut genug oder nicht? So. War ich heilig genug oder nicht? Und dann sagt er hier im Vers 22, nein, vor dem Berg steht ihr nicht, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Und zu der Stadt des lebendigen Gottes, den himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, des Besseres redet als das Blut von Abel. Der zweite Berg, Zion. Und er sagt, nie vor dem Berg stehen wir. Und das in Freude, in Festversammlung. So, da sind alle Gläubigen, die es schon geschafft haben, den Weg gegangen sind. Da sind die Engel, da ist Gott, so, da ist Jesus. So, da ist Gnade, dieses Blut der Besprengung. Da ist Reinheit und Frieden. So Frieden mit Gott. Da ist ein Gott, der immer noch gewaltig ist und erschreckend, aber so unser Papa ist. So ein Gott, der uns liebt, ein Gott, der uns hält, Gott, der uns einen Mittler schickt. Und ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes. Also Berg Sinai, der Berg des alten Bundes. Das ist der Berg der Ungewissheit, der Furcht. Und wir sind aber, dürfen stehen, das ist eine Ehre und Gnade, wir dürfen stehen vor diesem Berg Zion. Das ist der Berg des neuen Bundes, der Berg der Heilsgewissheit. Der Berg, wo Gnade zu finden ist. Berg Sinai, der alte Bund, wo Trennung ist zwischen Mensch und Gott. Dieser Vorhang. Und Berg Zion, der neue Bund, wo der Vorhang zerrissen ist, als Jesus starb. So, wo Zugang ist wieder. Keine Trennung mehr. Wenn du jemanden siehst, der gerade zweifelt an seiner Rettung, dann ist es deine Pflicht, zu ihm zu gehen und ihn zu erinnern, so wie der Schreiber hier das macht. Dreh wieder um, hab keine Angst. Und ja, du musst leiden, aber erinnere dich doch, vor welchem Berg du stehst. Vers 25. Ich hab Acht, dass ihr nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die denen abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündete, also Mose, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut, Jesus. Was der Vater redet, rede ich. Er ist der uns lehrt und leitet. Habt Acht, dass ihr nicht abweist, der redet. Und Gott redet auf unterschiedliche Art und ich muss zuhören. Meine Tochter sagt immer, oh, Papa, warum kann ich Jesus nicht hören? Ich habe Gott noch nie gehört. Und ja, wir haben gesehen, Gott schauen und hören kann nur der, der heilig lebt. Es kann nur der, der irgendwann einen Klick gemacht hat und ganz bewusst gesagt hat, ja, Jesus, ich brauche dich und jetzt folge ich dir nach. Der wird Gott hören. Ja. Meine Tochter hat es noch nicht. Sie glaubt und ich hoffe, dass die Theorie stimmt, dass alle Kinder in den Himmel kommen. Ja. Ich habe jedenfalls kein schlechtes Gefühl, wenn ich das erzähle, sondern habe meinen Frieden damit. Aber irgendwann wird auch sie alt genug sein, dass sie an dem Punkt ist, wo sie selber entscheiden kann. Und dann wird der Moment sich entscheiden, ob meine Tochter je Gott hören wird oder erst, wenn sie im Himmel ist, also vor seinem Gericht. Und auch wir können Gott hören. Vielleicht nicht so, wie ihr mich jetzt gerade hört. Manche können das, beneidenswert. Aber trotzdem wissen wir alle, wenn Gott redet, dann weiß man sofort, das war von Gott. Und dann tritt es auch ein. Und oft ist es auch so, dass Gott durch euch redet zu mir. Dafür ist die Gemeinde da, so wichtig, dass wir laut sind, dass wir uns teilen und dass wir auch beten, bevor wir herkommen. Herr, ich möchte segnen. Vergeben, sagst du, ist besser als nehmen. Also komme ich zum Gottesdienst, um mit dem Herzen zu geben. Also gib mir was ich geben kann und zeig mir wem. Und es ist oft, dass vielleicht passiert es oft, dass Gott durch einen von uns redet zu dem anderen und man nicht hinhört, weil man nur die Person sieht. Und ganz vergessen hat, dass ja auch diese Person errettet ist und der Heilige Geist in dieser Person lebt. Ja. Wenn wir untereinander kommen, müssen wir Jesus suchen und erwarten, dass er auch redet durch jeden. Ja. Hier treffen sich nicht nur Menschen, sondern hier trifft sich diese neue Schöpfung. Hier ist Gott leibhaftig. Vers 26. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Also auf Deutsch geht der Abschnitt um die Zukunft, das, was noch nicht eingetroffen ist. Das Ende der Schöpfung. Das Ende von dieser Welt, den Himmel, die Sterne. Wo alles zusammengerollt wird, wo Gott einfach alles wieder wegmacht. So aus einer Art wie, was die Wissenschaftler vielleicht Urknall nennen, ich weiß es nicht. Jedenfalls wird es knallen und alles wird weg sein. Und dann wird Gott alles neu machen. Ohne Sünde, ohne Fehler, ohne Makel, heilig und rein und gut. Und Jesus wird wiederkommen und dann, und bevor er kommt, wird all das passieren. Und er wird das zerstören. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir auf die Zukunft sehen, ne? Dass wir das erwarten. Jesus sagt, wartet auf mich, seid wachsam und Ihr wisst zwar nicht, wann ich komme, also seid immer wachsam, weil ich komme. So wie der Dieb kommt. Wenn du weißt, es kommt heute ein Dieb oder morgen oder in einer Woche und der will alles rauben, was du besitzt. Ne? Also wenn ich das wüsste, ich wäre wachsam die ganze Woche. Ne? Ich würde kaum schlafen. Ich würde Schutzmaßnahmen machen. Ne? Ich würde gucken und beobachten und hören so nachts. Ne? Und so sagt Jesus, ja, und so komme ich. Also erwartet mich auch so. So erwartet, dass ich komme und dass ihr nicht ewig hier euren Alltag und eure Zeit verschludern könnt, sondern jede Sekunde ist wichtig und kostbar. Ich habe euch was gegeben zum Verwalten, nicht zum Besitzen. Ich habe euch was gegeben zum Verschenken, so nicht zum Genießen. Ich habe euch was gegeben, damit ihr das einsetzt und damit sich's vermehrt, weil ich nicht nur euch segnen will, sondern alle, die meinen Segen wollen. Und das ist wichtig für mich, so weil wenn ich diesen Blick verliere auf dieses Jesus kommen, dieses Herz, dieses Schreien, ne? So, dann bin ich wieder im Alltag unten, ne? In diesem Vergänglichen und ich erwische mich dann irgendwann wieder dabei, dass ich sage, oh, ich habe heute noch gar nicht an dich gedacht oder so, ne? So. Oder, oh, wie viel Zeit habe ich verplempert heute? Für nichts. Ne? Vielleicht hätte ich heute Morgen fragen sollen, vielleicht irgendwas machen soll oder so. Oder für jemanden beten. Die Zeit wird kommen, wo Jesus kommt. Und jetzt gehen wir in die Gegenwart. Vers 28, und dann sind wir fertig. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, und ich liebe das so, das ist ein Versprechen. Da steht nicht, eventuell werden wir dieses unerschütterliche Reich empfangen, sondern nee, genau darum, weil wir auf Jesus sehen und somit gerechtfertigt sind, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten und würde die Gnade. Ja. Weil ich kann Jesus nicht nachfolgen, es ist unmöglich. Ich kann auch nicht wegsehen von mir. Ich kann meinen Stolz nicht kontrollieren. Auf Dauer. Auch Bitterkeit, wenn ich verletzt bin, dann tut's weh und dann möchte ich mich selbst bemitleiden und bin wehleidig. Armes Stefan. Ne? Ich schaff's nicht, meine Frau zu lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Ich schaff's nicht, die Gemeinde zu lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Sondern ich schaff's nicht, Jesus in Heiligkeit nachzufolgen. Ich schaff's doch nicht aus eigener Kraft, Jesus ähnlicher zu werden. So wie sollte ich. Ne? Ich schaff's nicht, Frieden zu halten. Das ist mir unmöglich. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich hab's so oft probiert und dann scheitere ich. Und mir kommt's so vor, als ob ich wieder am Anfang bin. Oder noch weiter zurück. Ich krieg das nicht hin. Und deswegen geht es nur in diesem neuen Bund mit diesem neuen Jesus, mit diesem Messias, mit diesem, der uns die Kraft und den Glauben gibt. Das ist Gnade. Es geht nicht ohne Gnade. Paulus sagt immer wieder, bleibt in der Gnade, steht in der Gnade, geht in der Gnade. So, nur aus Gnade seid ihr errettet, zur Freiheit berufen. So, ich bin der größte Sünder von allen, sagt er. So. Gott selbst sagt zu ihm, lass dir meine Gnade genügen und hör jetzt auf zu bitten in der Sache. So, ich schenke und du musst einfach nur annehmen. Und deswegen, ich liebe meinen Hebräerbrief, wirklich. Es rückt meinen Blick wieder darauf, worum es wirklich geht. Ich muss mich selbst verleugnen. Ich muss jeden Tag, den ganzen Tag zu Gott kommen und sagen, und heute gib du mir die Kraft. Heute gib du mir Weisung, leite du mich auf deinen Weg. Ich kann nicht erkennen. Manchmal denke ich, mach's richtig und später zeigt mir Gott, dass ich das falsche Motiven gemacht habe. Also falsch. Ja. Manchmal bin ich überzeugt von der Theorie und dann zeigt mir Gott in seinem Wort, nee, du bist falsch. Ich denke anders. Ja. Ich krieg's nicht hin. So, und deswegen empfangt, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können. Ich brauche einen Heiligen Geist. Und ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo ich mich nicht ausgestreckt habe nach dem Geist. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich vergessen habe, dass ich das muss oder brauche. War einfach weg in meinen Gedanken. Nicht da. Und dann gibt es wieder Zeiten, die kenne ich so, wo ich ja, jeden Tag bewusst bin, Heiliger Geist, ich brauche dich. Da jage ich nach dann, ne, in dem Moment. Da bin ich Feuer und Flamme, suche jede mögliche Begegnung, die ich habe. So, soll ich was sagen? Soll ich nicht sagen? Soll ich jetzt beten? Ach, ich bete einfach. Möchtest du mich benutzen? Gib mir jetzt irgendwas. Danach muss ich jagen. Und das kann nur Gott machen. Und nur wenn ich in Gott bin und ihm vertraue und ihm machen lasse, dann kann ich ihm wohlgefällig dienen. Die Gnade ist es, die ich brauche, um ihm wohlgefällig zu dienen. Ohne Gnade kann ich ihm zwar dienen, ne, ausgerichtet auf Heiligung und das, was ein Christ richtig machen muss, so ein rausgehen und jedem von Jesus erzählen, was nicht immer ratsam ist, auch wenn das nicht aus seiner Kraft, aus seiner Gnade ist, sondern aus seinem Willen her, dass er persönlich spricht und sagt, heute geh raus und erzähle jeden, den du triffst. Ne? Dann diene ich ihm zwar, aber dann heißt es nicht, dass es ihm wohlgefällt und in seinem Namen, in seinem Wille ist. Manchmal weiß ich bei Personen, wo ich sage, soll ich jetzt erzählen? Und er sagt, du wartest. Und es war gut, dass ich gewartet habe. Manchmal war es nur ein Satz, den ich sagen sollte, und der sagt mir, hier, ich schenke dir Frieden, mehr brauchst du heute nicht sagen. Und beim nächsten Mal kommt eine andere Sache. Und die Person denkt weiter drüber nach. Ne? Er weiß, wem und was wir sagen müssen. Also lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können. Mit Scheu und Ehrfurcht. Und das ist auch wichtig. Mit Scheu und Ehrfurcht zu dienen. Was heißt das? Für mich bedeutet das, dass ich nicht mehr selber mein Programm wähle, wie ich Gottes Reich baue, ne? Sondern dass ich mit Scheu damit bedacht bin, wie, was und wann ich es tue. Dass ich vielleicht erstmal zu Gott komme und sage, ist es dein Wille, dass ich das tue? So viele Menschen erlebt in Gemeinden, die sich berufen fühlen, Dienst anzufangen, aber überhaupt nicht ein Ja von Gott haben. Sind überhaupt nicht geistig vorbereitet dafür, ne? Und dann fangen sie an, Leitung zu übernehmen, und das sind die schlechtesten Leiter, die du je getroffen hast, weil sie nur an sich denken. Weil sie nicht gelernt haben, treu zu sein in diesen winzigen Dingen, die überhaupt keine Beachtung finden von Menschen. Ne? Weil sie ihrem Fleisch mehr dienen. Ja? Ich habe Lehrer getroffen, die Lehrer sind, weil sie selbst Lehrer sein wollen. Das sind die schrecklichsten Lehrer, die ich kenne. Ne? Eigentlich predigen sie nur sich selbst, ihre eigenen Überzeugungen. Ne? Nee, Gott sagt ich. Gib dir kleine Sachen und du sei einfach bei mir. Ich gebe dir die Kraft für jede Kleinigkeit und die Weisheit, die du brauchst. Und morgen habe ich andere Sachen, also kümmere dich nicht drum. Kümmere dich um jetzt. Ich gebe und mach alles. Du brauchst einfach nur mir folgen. So wie Mose. Was hat Mose? Mose hatte nichts. Noch nicht mal Worte. Aber Gott hat ihm den Stab gegeben, Gott hat die Wunder gemacht. Gott hat ihm Zeitpunkte gegeben, wann er los muss und wohin. Und war alles gut. Ich möchte Gott wohlgefällig dienen. Und wir wissen das, ne, dass, wo Jesus sagt, ja, da werden Leute vor mir stehen, die sagen, Herr, Herr, wir haben deinen Namen geweissagt. Wir haben deinen Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben deinen Namen geheilt. Ne, all die Wunder. Krass. Ne, und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Geht weg, ihr Übeltäter. Sie haben gedient und sie haben sogar Kraft gehabt, um das zu tun, aber es war Gott nicht wohlgefällig. Jesus kannte die nicht, die waren nicht einmal bei ihm persönlich und haben mit ihm geredet. Als Person, ne? Sondern nur in seinem Namen. Das wollen wir nicht, oder? Mit Scheu und mit Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das muss uns auch heute klar sein. Ja, Gott ist Vater, sogar noch mehr als das, noch enger, Papa, ne? Jemand, den ich auch lieb habe und der mich lieb hat. Nicht nur jemand, der mich erzieht. Ne? Bei meinem Pflegekind war ich Vater, aber ich war nicht Papa. Ich war der, der sie erzogen hat und versucht hat, das Beste zu machen. Wir haben für sie gesorgt und gut, so gut es ging. Wir haben sie beschützt, so gut es ging. Wir haben gebetet und versucht, Wunden zu schließen, ne? Oder schließen zu lassen von Gott. Aber ich konnte sie nicht in den Arm nehmen und so ganz liebe. Sie roch einfach anders als mein Kind. Bei meinen Kindern ist es anders. So, da kuschel ich gern. Ne? Da ist viel mehr, das ist anders. Ich bin Papa. Ich bin nicht nur jemand, der das Beste sucht, sondern der noch viel mehr gibt, nämlich sich selbst. So, ne? Keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Eure Eltern wissen, was gemeint ist. Und trotzdem ist er genau der gleiche Gott, der da am Berg Sinai oben stand, vor dem alle gezittert haben, sogar Mose. Der Freund Gottes. Wir werden uns umschauen. Ich glaube echt, ich weiß nicht, ich stelle mir da immer Jesus vor, so wie ich ihn hier kennenlerne, ne? Aber da steht er da mit mit Augen, wo eine Feuerflamme rauskommt oder so, glühende Füße mit einem Schwert, ne, und einem eisernen Stab. Und aber wenn man schon von einem Engel niederfällt, ne, so wie Johannes oder so, ne, da kommt der Engel und Johannes fällt nieder und betet an, aus Scheu und Ehrfurcht, weil dieses Wesen einfach so. Jedes Mal in der Bibel, wenn ein Engel auftaucht, ne, passiert die Reaktion. Die Menschen fallen zu Boden, ne, und die Engel müssen sagen, oh, nicht schon wieder. Nein, nicht mich, Gott. Ne? So, weil die so mächtig sind. Aber dann stell dir mal vor, wie mächtig muss denn Gott sein, weil die Engel fallen vor ihnen nieder. Ne? So, ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Und trotzdem muss ich auch hier auf Erden, ich will es auch nicht. Obwohl ich das lehre, muss ich mich immer wieder jeden Tag aufs Neue erinnern. Ich bin nicht mehr. Ich gehöre nicht mehr zu der alten Schöpfung. Ich habe eine Aufgabe, eine Bestimmung. Ich habe einen Grund. So ein ich muss meinen Jesus hören, ansonsten höre ich ihn nicht mehr. Ich muss ihn suchen, ansonsten höre ich ihn nicht mehr. So ein ich muss mich verändern lassen, ansonsten geht alles verloren. Ich brauche ihn und bin abhängig. So ein also muss ich zu ihm kommen und mich demütigen und sagen, ich brauche dich unbedingt. Ich muss dieses Herzen, diese Jagd haben, danach benutzt zu werden, weil ich muss ihm dienen. Dafür bin ich jetzt gemacht und hier noch auf Erden. Das ist unser Grund. Licht sein und dieses Licht geben. Ne? Das ist eine Herausforderung, glaube ich, die wir unser Leben lang haben werden. Deswegen sagt Jesus es auch uns, schon vorhinein, bevor wir uns entscheiden. Du musst dein Kreuz auf dich nehmen täglich. Du musst dir selbst sterben täglich. Du musst Buße tun, immer wieder, weil du immer wieder deine Füße beschmutzt. Du musst immer wieder dich demütigen und in Scham vor mir stehen und sagen, Jesus, ja, du musst meine Füße waschen. Ich krieg sie nicht sauber. Und meine Freunde kriegen es auch nicht sauber, die Gemeinde. So, das musst du machen. So jeden Tag. So. Und das ist für mich ein Trostwort, weil er dann sagt, wenn er schon sagt, dass wir das täglich machen müssen, dann rechnet, dann weiß er, dass wir täglich uns besudeln. So. Täglich. So. Ja, und ich möchte ein feuriges Herz haben. Ich möchte nicht kalt sein. Und ich glaube, das wird mir auch nie passieren, aber ich habe Angst, dass ich warm werde. Was viel schlimmer ist als kalt oder heiß. So. Ich möchte brennen und ich möchte wirklich sehen, worum es geht. Ich möchte auf dich sehen und dir folgen. Und ich liebe das. Heiligung ist für mich Freiheit, ist für mich Gewinn. Das ist wahre Reichtum. So ein Heiligung ist Heilung. Und ich bitte dich, dass du uns heilst, dass du unsere Gedanken heilst, die so befleckt sind von so viel Lernen, von so viel Lügen. Und dass du unsere Seele heilst, die so gefüllt ist mit Gefühlen, so die uns oft kontrollieren wollen. Angst und Furcht, Bitterkeit, Wut, Zorn oder was auch immer. Und so, ich bitte dich, dass du unsere Herzen heilst. Ja. So dass alles, was dieser Dreck und diese Unordnung da drin, dieses Möbeljahr aus alten Zeiten, räum das raus, Herr. Ich bitte dich, dass du da einräumst, dass du da komplett Wohnung hast, dass du alles nach dir aussieht. Ich möchte dich in meinem Kopf haben, wenn ich meine Augen schließe. Ich möchte dich hören, wenn ich rede. Ich möchte sehen, wie du mich von innen her veränderst und wie es nach außen sichtbar wird. Ich wünsche mir das so sehr, reinzuspringen ins tiefste Wasser mit dir. Ja, überflutet zu sein und einfach alles geben zu können, was du ja durch mich geben kannst. Und ich bitte dich, dass du uns rausschickst. Und ich weiß, der Moment wird kommen, wo du sagst jetzt. Und bitte bereit uns weiter drauf vor. Benutze das Kaffee und lass uns ja, Friedensstifter sein hier. Ja. Gerade wir Christen sollten die sein, die am meisten Frieden bringen mit im Frieden leben mit anderen. Ja. Und manchmal ist es nicht möglich, weil die anderen ja keinen Frieden haben wollen. Aber an uns soll es nicht liegen, Herr. Ja. Und ich danke dir, dass ich dich beobachten kann, dein Wort her. Du warst immer respektvoll und warst immer diese Ruhe in diesem Sturm. Bitte mach mich auch zu dieser Ruhe. Lass mich wachsen, Liebe, uns alle hier. Und lehre uns in deine Gnade mehr und mehr, was Gemeinschaft heißt. Und was Autorität ist, die du uns gibst. Was bedeutet, dass der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde in uns wohnt. Ob wir nur klein sind oder groß. Verstehe die Gnade immer noch nicht. Aber ich danke, dass du mir mehr zeigst. Amen.